Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen beim Podcast Heldenstunde. Heute mal wieder ein Interview. Bei mir ist David Cebulla. Er ist studierter Bio- und Ökologe, hat in Jena studiert und ist seit 2019 hauptberuflich Filmemacher im Bereich Tier- und Naturfilm. Wir kennen uns persönlich auch schon von verschiedenen Begegnungen und unserer gemeinsamen Liebe zur Natur. Und David hat was ganz Tolles gemacht im Jahr 2025, seinen letzten Film, den er veröffentlicht hat, Die letzten Feldhamster. Dem widmet er 2 Stunden lang ganz, ganz viele spannende Aspekte. David, herzlich willkommen an der Heldenstunde und gleich die erste Frage: Was fasziniert dich denn so sehr am Feldhamster?
Ja, hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Feldhamster sind als Tiere total faszinierend, weil sie für mich bis zur Start des Projektes eigentlich völlig unbekannt war. Die leben irgendwie in unseren Feldern, ganz verborgen, im Getreide, ganz kryptisch. Man bekommt sie so gut wie nie zu Gesicht. Und das fand ich zum einen total faszinierend. Für mich steht der Feldhamster aber auch stellvertretend für ganz viele andere Arten, die vom Aussterben bedroht sind. Und da wollte ich sozusagen näher betrachten und die Ursachen erforschen für mich, für die Zuschauer, erfahren, warum ist das so? Warum ist der Feldhamster und viele weitere Arten im Lebensraum Feld in dieser Agrarlandschaft so akut vom Aussterben bedroht? Und dass das eben nicht einfach zu beantworten ist, hat sich relativ schnell gezeigt im Rahmen dieses Projektes. Und das war dann meine Mission, herauszufinden, warum ist das so und was kann man vielleicht noch tun?
Dass der Feldhamster fast schon ein mysteriöses, mystisches Wesen ist, habe ich selbst vor einigen Jahren feststellen dürfen. Ich habe in meiner gesamten Jugend und Kindheit, und ich habe viel Zeit in Feldern und Wäldern hier um mein Dorf verbracht, noch nie einen einzigen Feldhamster gesehen. Und ich war felsenfest davon überzeugt, dass diese Tiere bei uns hier in der Region Rheinhessen schon längst ausgestorben sind. Wie es sich herausgestellt hat, ist es tatsächlich nicht der Fall, denn es gibt immer mal wieder bei Neubesiedlungen oder Neuausschreibungen von Gewerbegebieten, von Wohngebieten die Diskussion über den Feldhamster und die Pros und Kontras und politische Strömungen, die sich dann darum streiten. Und da habe ich zum ersten Mal gehört, hier gibt es wohl tatsächlich noch Feldhamster, obwohl ich noch nie einen gesehen habe. Völlig faszinierend. Kann man denn solche Tiere einfach so easy umsiedeln? Ich stelle mir das immer relativ schwierig vor, einen zu nehmen und geht man dann 2 Kilometer weiter und setzt ihn da wieder ins Feld und denkt dann, der bleibt da, oder das scheint ja irgendwie,
funktioniert das so einfach? Das sind wir eigentlich schon ganz tief in der Materie drin, was so hilflose Versuche sind, wie man mit dem Thema umgehen kann. Das ist eine Maßnahme, sind solche Umsiedlungsprojekte, die super gerne angewendet werden von politischer Seite, von Verwaltungsseite, weil man sich dann eben sagt, wir nehmen den Feldhamster, setzen den einfach irgendwo hin, machen dort vielleicht noch irgendeine Maßnahmenfläche, auf denen der Feldhamster dann sein neues Zuhause findet und können dann trotzdem die Straße bauen, das Industriegebiet bauen, was auch immer. Leider hat die Erfahrung aber gezeigt, dass solche Umsiedlungsmaßnahmen nur sehr wenig effektiv sind. Zum einen sind sie mit erheblichen Kosten verbunden, das darf man nicht vergessen. Oft verhindern die Kosten solcher Umsiedlungsmaßnahmen das Bauprojekt an sich, weil das einfach unglaublicher Aufwand ist, diese Tiere umzusiedeln. Und zum anderen ist es eben nicht besonders effektiv, weil sehr, sehr viele Tiere dabei sterben. Feldhamster tun sich sehr schwer, diesen Umzug in einen neuen Lebensraum, in ein neues Gebiet wirklich anzunehmen. Und oft sind solche Maßnahmen nicht von großer Nachhaltigkeit geprägt, werden aber trotzdem sind immer noch das Mittel Nummer 1, wenn eben genau so ein Konflikt entsteht zwischen Bauprojekt und Feldhamster.
Würdest du dann sagen, dass solche Umsiedlungsprogramme, die dann laufen, in allererster Linie Beruhigung der Bevölkerung ist, auch ein bisschen Augenwischerei und man sagt, ja, wir haben sie ja umgesiedelt und dann wird nicht mehr danach geschaut?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Bevölkerung da inzwischen nur noch einen ganz hinten ansteht. Da geht es eher darum, Gesetzgebung zu erfüllen, weil Politik und Verwaltung verpflichtet ist, den Feldhamster zu schützen. Und es gibt ein Tötungsverbot von Feldhamstern. Das heißt, man darf weder den ihren Lebensraum noch die Feldhamster an sich irgendwie nachhaltig stören oder eben sogar im schlimmsten Fall die Feldhamster töten. Und da geht es in erster Linie darum, keine Klagen gegen solche Maßnahmen zu bekommen, dass man jetzt mit einer Baumaßnahme tatsächlich Feldhamsterflächen versiegelt und damit die Feldhamster auf diesen Flächen tötet. Und um das zu umgehen, sagt man, ja, wir setzen die ja um, die Feldhamster bleiben am Leben und sie sterben dann eines natürlichen Todes auf der Aussiedlungsfläche in wenigen Jahren. Und man umgeht so die vorgegebene Gesetzgebung über EU-Gesetze, über Völkerrechtsabkommen, die eigentlich vorgeben, dass man den Feldhamster schützen müsste.
Aber immerhin höre ich da ja raus, dass schon ein Bewusstsein für den Schutz des Feldhamsters da ist. Würdest du sagen, das reicht noch nicht aus? Oder wie steht es um den, sagen wir mal, den deutschen Feldhamster, wenn man das so sagen kann? Wie ist es um den jetzt tatsächlich bestellt? Also meine Beobachtungen scheinen da ja noch nicht so ganz scharf zu sein.
Also die Situation ist wirklich drastisch. Das kann man gar nicht anders sagen. Es ist nicht mal mehr 5 nach 12, sondern irgendwie 10 nach 12. Hier in Thüringen bei uns zum Beispiel gehen wir davon aus, was einer der letzten großen Hotspots ist in Deutschland, dass der Feldhamster bis 2030 ausgestorben sein wird, wenn man nicht ganz grundlegend irgendwas ändert. Und das beinhaltet zum jetzigen Zeitpunkt, dass es schon Schutzmaßnahmen gibt. Also es ist nicht so, dass gar nichts getan wird. Es gibt Förderprogramme, es gibt Schutzprogramme. Aber selbst mit diesen Programmen wird dieser Feldhamster bis 2030 aussterben. Und das Ganze lässt sich dann hochskalieren auch auf einen weltweiten Aussterbeprozess, wo man, da gibt es dann unterschiedliche Zahlen, 2050, 2060, auf die 10 Jahre kommt es nicht an. Aber wenn wir so weitermachen, wird auch der Feldhamster nicht nur in Deutschland aussterben, sondern wird weltweit aussterben. Und das ist ganz drastisch und braucht eine ganz grundlegende Veränderung, wenn wir das verhindern wollen.
Sprechen wir doch mal über die Veränderung. Was wäre denn aus deiner Sicht Minimummaßnahme, um das abzuwenden, was du gerade geschildert hast, das Szenario?
Grundsätzlich muss man vielleicht von hinten das Pferd aufzäumen und gucken, was braucht der Feldhamster, um zu überleben. Und das lässt sich ganz simpel eigentlich erklären mit Nahrung und Deckung und einen Lebensraum. Das sind so die drei Punkte, sind die Stellschrauben, an denen man arbeiten muss, wenn man den Feldhamster im Feld halten will. Nahrung und Deckung ist irgendwie klar, das Tier muss sich ernähren, es muss Futter finden und Deckung braucht es vor seinen Fressfeinden, das sind in der Regel Prädatoren, Greifvögel, aber auch Bodenräuber. Und jetzt kann man gucken, warum gibt es das heutzutage nicht mehr, und das liegt zum einen an der Intensivierung der Landwirtschaft. Das ist einer der riesigen Probleme, nicht nur wenn es um den Feldhamster geht, sondern um ganz viele andere Tiere und Tiere, Pflanzen, Pilze sind alle davon betroffen, dass wir in den letzten Jahrzehnten eine ganz starke Intensivierung der Landwirtschaft hatten. Und das kann zum Beispiel bedeuten, wir haben riesige, große Flächen an Monokulturen. Wenn wir jetzt auf diesen Flächen zum Beispiel Mais anbauen für Tierfutterproduktion zum Beispiel, dann erwacht der Feldhamster auf einer Fläche im Frühjahr, streckt seinen Kopf aus dem Bau und er sieht, soweit das Auge reicht, soweit er blicken kann, keinen einzigen Halm Nahrung, weil die Maispflanzen erst austreiben in einen Monat ungefähr, wenn der Feldhamster schon erwacht ist. Das heißt, er kann laufen und laufen und laufen und findet einfach keine Nahrung. Das heißt, er verhungert oder verdurstet einfach auf dieser Fläche. Da haben wir also das Problem von Monokulturen. Wir haben immer effektivere Erntetechniken. Das heißt, unsere Agrarwirtschaft, ist ein Wirtschaftszweig, der ist darauf ausgerichtet, Gewinnmaximierung zu betreiben. Und das beinhaltet auch, dass wir uns es nicht leisten können, dass mal ein Korn daneben fällt bei der Ernte. Das heißt, irgendwie ein Mähdrescher ist so ausgelegt, möglichst wenig Verluste einzufahren, möglichst wenig auf dem Feld zurückzulassen. Was aber auch für den Feldhamster bedeutet, er kann nicht mehr genug Körner sammeln für den Winter, um den Winter in seinem Bau zu überstehen. Das heißt, er verhungert dann in seinem Bau, weil er einfach nicht mehr genug eintragen konnte. Wir haben eine schnellere Abfolge. Das heißt, oft ist es so, wenn man sieht, da sind die Erntemaschinen auf den Feldern, dann kann man einen Tag, zwei Tage, eine Woche später dorthin gehen und das Feld ist schon wieder komplett untergepflügt. Das heißt, selbst wenn Körner in den Boden fallen oder auf den Boden fallen, die der Feldhamster sammeln könnte, werden die schon eine Woche später untergepflügt und es ist wieder eine Agrarwüste, ein komplett leeres Feld, wo der Feldhamster eben keine Nahrung und keine Deckung findet. Und wenn man an diesen Stellschrauben anfangen würde, man würde zum Beispiel Ernteverzichtstreifen anlegen, wo man gezielt Feldfrüchte stehen lässt, das kann zum Beispiel Getreide sein, Getreidestreifen stehen lässt, damit der Feldhamster eben sich in diesen verstecken kann und aber auch Nahrung findet, die er dann einhamstern kann, wäre das schon ein ganz wichtiger Schlüssel, um Tieren das Überleben im Feld zu erleichtern. Das kann aber auch irgendwie Glühstreifen sein, eine Stoppelbrache, das heißt, man lässt die Stoppeln 30 cm hoch stehen, pflügt die nicht gleich unter und ermöglicht so dem Feldhamster eben, bis er in den Winterschlaf geht, so im Oktober, dass er eben wieder Deckung vor diesen Greifvögeln hat, die ihn dann sonst vom Feld pflücken würden. Und das sind so ganz einfache Maßnahmen, die man umsetzen könnte, die aber natürlich irgendwie unterstützt werden müssen, weil der Landwirt natürlich dort eine Leistung erbringt für die Natur, für die Gesellschaft im Endeffekt, die ihm aber nicht über die Nahrungsmittelpreise oder irgendwie vergütet werden. Das heißt, da braucht es einen politischen Willen zu sagen, wir geben allen Landwirten Geld dafür, dass genau diese Ernteverzichtstreifen angelegt werden, wir geben den Landwirten Geld dafür, dass die Stoppeln nicht gleich untergepflügt werden etc. Und da sind wir bei dem ganz übergeordneten Punkt, wo ich sehe, es braucht den politischen Willen, dass wir sagen, wir wollen diese Tierarten erhalten, wir wollen Natur erhalten und Natur schützen. Und wenn wir diesen politischen Willen nicht haben, dann können wir im Endeffekt auch nicht von einem Landwirt verlangen, dass er auf wichtige Einnahmen verzichtet, weil der genauso am Weltmarkt konkurrieren muss, wie jeder andere Unternehmer auch. Da braucht es irgendeine Art von finanzieller Entschädigung, damit genau diese Leistung für Natur und Gesellschaft umgesetzt werden können.
Ja, finde ich total vielschichtig, deine Antwort. Ich bin auch im regen Austausch mit Landwirtinnen und Landwirten hier. Und wie immer, wenn man es mit Menschen zu tun hat, hast du verschiedene Charaktere. Die einen wollen nicht, dass sich irgendwas verändert. Den anderen, die sind aufgeschlossen, aber die sagen, ja, es muss sich halt lohnen. Und die Dritten sind sehr, sehr emsig und tun freiwillig auch viele, viele Dinge. Und aus jeder Perspektive ist auch an sich irgendwo ein Stück weit nachvollziehbar. Und du hast es gerade gesagt, wenn Landwirte auf ein Stück Ertrag verzichten, ist es ja nicht nur so, dass die dafür dann kein Geld bekommen, sondern sie verlieren ja dadurch Geld, weil sie eine gewisse Fläche halt nicht wirtschaftlich beackern. Was wir halt mittel- und langfristig dadurch gewinnen, ist halt der Erhalt der Biodiversität. Und da verstehe ich halt nicht, dass diese politischen Schalter halt eben auch so schwierig umzusetzen sind. Also warum gibt es immer noch Subventionen für je mehr, desto besser? Warum wird intensive Landwirtschaft immer noch so stark subventioniert? Siehst du da auf EU-Ebene auch, du hast dich jetzt intensiv mit dem Thema beschäftigt, siehst du da auch Veränderungen? Ich höre ja auch immer mal wieder, ja, es gibt jetzt Subventionen für ökologische Ansätze und so weiter. Tut sich da was? Darf man da ein bisschen hoffen? Oder sieht das immer noch sehr, sehr schlecht aus?
Ich bin da ehrlich gesagt wenig hoffnungsvoll, was sich für mich während des Projektes gezeigt hat. Wir hatten ein sehr interessantes Gespräch mit einem Agrarpolitiker, der im Europaparlament sitzt und der hat es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Wir geben unglaublich viel Geld aus, um eben genau diese Ertragsmaximierung zu fördern über Subventionen, über Flächenprämien, was auch immer, um eben möglichst viel zu produzieren. Und dann geben wir wieder einen ganz kleinen Bruchteil des Geldes aus, um diese verheerenden Auswirkungen, die genau diese Subventionspolitik hat, wieder irgendwie zu korrigieren und dagegen zu steuern. Nur dass das sozusagen bei Weitem nicht diese negativen Auswirkungen irgendwie aufwiegen kann. Hm. Und das sind eigentlich zwei Politikbereiche, die komplett gegeneinander laufen und die auch nicht miteinander in irgendeiner Art und Weise vereinbar sind. Und was es auf europäischer Ebene meiner Meinung nach bräuchte, wäre ein Gesamtverständnis dafür, wie können wir effektiv Landwirtschaft betreiben, ohne eben die Natur nachhaltig zu zerstören. Und das aber nicht als zwei Bereiche. Na, hier geben wir so ein ganz kleines Häppchen, damit man dann irgendeine Maßnahme umsetzen kann, aber sonst werfen wir einfach ganz viel Geld darauf, um Ertragsmaximierung und Ertragssteigerung sozusagen für den Weltmarkt zu erreichen. Und das andere ist nur so ein kleines Themenfeld, ja, können wir irgendwas machen, aber das ist halt einfach nicht das Hauptinteresse. Und es gibt immer wieder Programme, wo man denkt, könnte was werden, Initiativen. Ich sehe noch nicht, dass da das große Umdenken begonnen hat oder dass politische Verhältnisse herrschen, bei denen bestimmte Maßnahmen, Programme umsetzbar sind, die eigentlich genau notwendig wären.
Gucken wir mal auf deine Dreharbeiten mit dem Feldhamster. Wir haben es ja am Anfang vom Gespräch schon gesagt, die laufen nicht irgendwie auf dem Feld rum und sagen, hier, film mich, präsentiere mich, ich will ins Fernsehen. Wie gesagt, ich habe noch nie einen in freier Wildbahn gesehen. Wie bist du denn da vorgegangen als Filmemacher? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kriegst du die überhaupt vor die Linse? Und wer sich deinen Film anguckt, wird sehen, es gibt ganz, ganz tolle Aufnahmen. Wie hast du das hingekriegt?
Ja, das zeigt vielleicht so ein bisschen auch die Projektlänge. Also wir haben 4 Jahre lang an diesem Film gearbeitet und das zeigt so ein bisschen,
4 Jahre, wow.
Ja, das zeigt halt, welchen Aufwand man betreiben muss, um tatsächlich solche Aufnahmen zu bekommen. Und also wir hatten 177 Drehtage für die gesamte Dokumentation und was dort aber nicht abgebildet ist, sind eben die wochenlangen Kartierungen, die wir gemacht haben. Das heißt, wir sind wirklich kilometerweise, Hektar um Hektar die Felder abgewandert in so Transekten, also man läuft dann immer Linien und sucht nach Feldhamsterbauen.
Was sind Transekten?
Also man läuft von Punkt A nach Punkt B auf einer Linie und man hat einen Blickwinkel nach links und rechts und dann sucht man sozusagen ganz systematisch jeden einzelnen Meter von so einem Feld ab.
Also Bereichsscanning quasi.
Genau, kann man so sagen. Wir haben dann irgendwann für uns eine Methode entwickelt, wo wir das Ganze mit einer Drohne gemacht haben. Das heißt, wir sind dann die Felder mit Drohnen abgeflogen, weil man sich dann sehr viele Laufkilometer spart und das Ganze effektiver und schneller geht, weil wir auch einfach nicht die Manpower hatten, dann mit 20 Leuten jedes Mal übers Feld zu laufen. Und dann sucht man tatsächlich so den letzten Mohikaner, sage ich mal, den letzten Bau, der noch offen ist, die letzten Feldhamsterflächen. Und dann fängt man an, man beobachtet die Bauer erstmal eine ganze Weile über Wildkameras zum Beispiel und versucht, Aktivitätsmuster festzustellen und einfach Eigenheiten der Tiere kennenzulernen. Also es ist wirklich erstmal so eine Kennenlernphase mit dem Tier. Da gibt es den einen Hamster, der kommt abends um 11 aus dem Bau und ist dann so bis nachts um 2 oder so aktiv. Dann kommt er früh um 4 oder um 4 nochmal raus und geht aber um 6 auch wieder in den Bau und dann ist Feierabend, dann schläft er erstmal und auf genau den gleichen Feld gibt es irgendwie 200 Meter weiter dann den einen Hamster, der früh um 7 aus seinem Bau kommt und dann bis mittags um 11, um 12 aktiv ist. Und genau den muss ich dann finden, damit ich den möglichst gut eben im Tageslicht filmen kann. Und da findet so ein Annäherungsprozess statt, dass ich versuche, die Tiere kennenzulernen. Und wenn ich dann dieses eine Tier gefunden habe, habe ich tatsächlich die Chance, das auch zu filmen mit verschiedensten Techniken. Entweder ich lege mich selber aufs Feld. Das geht nur zu bestimmten Jahreszeiten, ganz im Frühjahr, wenn die Vegetation einfach noch nicht so hoch ist, dass ich tatsächlich mit meinem Teleobjektiv auch das Tier sehen kann. Oder dann im Herbst wieder, wenn das Feld schon abgeerntet wurde. Und dazwischen arbeite ich sehr viel mit ferngesteuerten Kameras und automatisierten Kameras, die tatsächlich ganz alleine die Aufnahmen machen. Oder ich sitze eben dann in ausreichend großer Entfernung vom Tier weg, damit ich das nicht störe, damit das nicht beeinflusst wird in seinen natürlichen Verhaltensweisen und steuere dann aus der Ferne die Kamera und starte die Aufnahme, ziehe den Fokus, mache all diese Sachen, die dann dazugehören.
Das ist ja auch eine Möglichkeit, heute Tierfilm zu machen mit neuen Technologien, die es, sagen wir mal, vor 10, 15, 20 Jahren so in der Art und Weise auch noch gar nicht gab.
Genau, wir haben zum Beispiel auch bei uns, um das irgendwie nochmal von außen zu sehen, bei uns steht an oberster Stelle, dass wir das Tier nicht stören möchten. Wir wollen auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise, dass das Tier von uns negativ beeinflusst wird. das sei jetzt, dass es irgendwie Stress ausgesetzt wird, das wäre eh Worst-Case-Szenario, dass das Tier irgendwie verkrämt wird oder sowas, also das schon gar nicht. Aber wir wollen auch nicht, dass das Tier zum Beispiel einfach einen bestimmten Ort meidet, dass es eine bestimmte Handlung meidet, nur weil wir dort vor Ort sind. Das heißt, es putzt sich vielleicht nicht, weil es irgendwie Angst hat, oh, da steht eine Kamera oder da liegt gerade irgendwie der Filmemacher vor meinem Bau, jetzt komme ich mal lieber nicht raus oder ich verhalte mich anders. Das ist was, was wir auf keinen Fall wollen. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch als neue Technologie erstmals im, meines Wissens nach, das erste Mal in einem Tierfilm künstliche Intelligenz eingesetzt, wenn es darum geht, Nachtaufnahmen zu kolorieren. Das ist ziemlich abgefahren und geht auch erst seit einigen, also Jahren, dass überhaupt diese KI so weit ist, dass man überhaupt darüber nachdenken kann. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht die Tiere nachts anleuchten. Es ist aber ein ganz wichtiger Teil des Lebens eines Feldhamsters, der auch nachts stattfindet. Und wir haben dann Infrarotlicht eingesetzt. Das können die Feldhamster nicht sehen. Das kann sozusagen gar nicht wahrgenommen werden, ist unsichtbar für die. Ich kann aber über einen Kameraumbau meine Kamera infrarotsensibel machen. Das heißt, ich kann aufnehmen mit unsichtbarem Licht für den Feldhamster, blöd gesagt. Der Nachteil ist, es entstehen dann Schwarz-Weiß-Aufnahmen, weil eben keine Farbinformationen über dieses Infrarotlicht dann vorhanden sind. Und da haben wir erstmals diese Aufnahmen mit einer künstlichen Intelligenz nachkoloriert, um sozusagen wieder Leben in die Bilder zu bringen und das Ganze wieder natürlich aussehen zu lassen. Und das aber eben, damit wir die Feldhamster möglichst wenig stören, weil kann man sich vorstellen, wenn auf einmal der große Scheinwerfer angeht auf dem Feld, dass dann natürliches Verhalten sehr viel unwahrscheinlicher ist, als wenn das Tier gar nicht merkt, dass dort irgendwas anders ist als sonst.
Du hast auch geschrieben auf deiner Webseite, dass dieser Film den ethischen Grundsätzen des Naturfilms folgt. Mhm. Gibt es da tatsächlich so eine Punkteliste mit ethischen Punkten, an denen man sich orientieren kann? Und vielleicht können wir auch mal drüber sprechen, wie so die Ethik im Tierfilm vor ein paar Jahrzehnten noch aussah, wenn man sich so alte Tierfilme anguckt und vielleicht denkt, ach, wie süß, mit was für krassen Tricks da manchmal und auch schlimmen Tricks manchmal gearbeitet wurde.
Ja, also es gibt nicht das Standardwerk, so läuft Ethik im Naturfilm ab. Es gibt verschiedene Initiativen, die das versucht haben, sich dem Thema zu nähern. Und es gibt verschiedene, ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, Strömungen im Bereich Naturfotografie, Naturfilm, die verschiedene ethische Wege verfolgen. Und wir gehen da einen sehr, in meinen Augen sehr kategorischen Weg, eben genau zu sagen, wir setzen kein Kunstlicht ein, wir versuchen die Tiere nicht zu stören, wir filmen die Tiere nicht aus sogenannten Fotoblinds heraus, also irgendwelche Verstecke, die irgendwie eingerichtet wurden, wo die Tiere dann angefüttert werden, nur damit man irgendwie das eine perfekte Bild bekommt. All solche Sachen machen wir nicht, sondern versuchen einen sehr clean Naturfilm zu produzieren, wo die Tiere wirklich einfach so gezeigt werden, wie sie tatsächlich in der freien Natur leben und agieren und unsere Beeinflussung durch den Menschen so gering wie möglich zu halten. Also wir sind wirklich nur die ganz stillen Beobachter vom Rand aus, ohne dass das Tier möglichst mitbekommt, dass wir überhaupt da sind. Das heißt, im Optimalfall drehe ich 4 Jahre an diesem Feldhamsterfilm. Ich habe eine total einseitige Beziehung zu diesen Tieren aufgebaut, weil ich die natürlich über Wochen hinweg beobachte, genau weiß, das Tier kommt zu der Uhrzeit raus, das ist irgendwie, das putzt sich gerne, das ist irgendwie ein bisschen scheuer, das ist gerne auf Wanderung unterwegs, das ist eher ein kleiner Traufgänger, so, ja. Man bildet da so für sich selber eine Beziehung zu den Tieren, aber im Optimalfall hat das Tier in diesen 4 Jahren oder die verschiedenen Tiere in den 4 Jahren niemals mitgekriegt, dass es mich überhaupt gibt. Und das würde ich als ethischen Naturfilm bezeichnen, möglichst wenig Störung in der Natur zu verursachen, den Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Dass das nicht komplett geht, ist mir auch klar. Also man hinterlässt immer einen Fußabdruck in dem Moment, wo man irgendwie draußen ist, wo man Mensch ist. Aber wir versuchen natürlich, diesen Fußabdruck möglichst gering und klein zu halten.
Ja, das finde ich ein ganz, ganz toller Ansatz. Und schön fand ich auch, dass du gesagt hast, wenn man die Tiere lang genug beobachtet, dann stellt man individuelle Charakterzüge, individuelle Persönlichkeiten fest. Und das finde ich auch wieder mal so eine ganz, ganz wichtige Botschaft, weil wir Menschen ja oder einige unserer Spezies ja auch Tiere gerne in so Kategorien stecken und vergessen, dass wir es da immer noch mit individuellen Lebensformen zu tun haben und Lebewesen zu tun haben. Und was ich auch spannend fand, dass die so völlig unterschiedliche Tagesaktivitäten und Nachtaktivitäten haben. Man würde ja denken, ja, es gibt nachtaktive Tiere und es gibt tagaktive Tiere und die stehen alle morgens um 9 Uhr Punkt auf und haben ihren Arbeitstag bis 18 Uhr und dann verschwinden sie im Bau. Und du sagst ja, da gibt es welche, die tanzen tagsüber auf dem Feld rum und welche nachts, also.
Ja, es ist total spannend, weil wir haben natürlich vorher auch unsere Recherchen gemacht, bevor man jetzt sich irgendwie eine Woche lang jeden Tag 12 Stunden aufs Feld legt, ist es natürlich gut, sich zu informieren, was wäre denn jetzt die wahrscheinlichste Uhrzeit, an dem das überhaupt Sinn macht, sich dahin zu legen. Und wenn man sich jetzt Studien anguckt oder Paper dazu, dann gibt es natürlich immer diese Mittelung, wo gesagt wird, Feldhamster sind wahrscheinlich dämmerungs- und nachtaktiv oder am wahrscheinlichsten dämmerungs- und nachtaktiv. Aber wir konnten halt einfach mit unseren Untersuchungen zeigen, dass das nicht ganz so klar zu beantworten ist und dass es vielleicht diese Tendenz gibt, wenn man das Ganze mittelt, aber dass es natürlich auch immer diese Ausreißertiere gibt, die dann irgendwie was völlig anderes machen und die einfach nicht nach der Studie tanzen, sondern dort dann halt eben das Tier ist, was irgendwie mittags um 12 rauskommt, wo es total unwahrscheinlich ist laut Studie, aber was uns dann natürlich die Möglichkeit gibt, die trotzdem zu filmen. Auf die Frage, die du eben noch gestellt hast, wie war das vielleicht früher und wie ethisch war früher Natur- und Tierfilm und wie kann man das vergleichen, da würde ich schon sagen, dass da schon ein ganz schöner Wandel stattgefunden hat hin zu weniger Beeinflussung. Also wenn man sich so alte BBC-Making-Offs anguckt, wo dann wirklich so mit dem großen Scheinwerfer irgendwie draufgeleuchtet wird auf das Tier, wo man die Tiere noch in die Hand genommen hat, um die irgendwie zu zeigen und zu filmen. Und so, glaube ich, haben wir da schon einen großen Sprung gemacht. Aber ich sehe trotzdem in ganz vielen Dokus auch heute noch, wo wir uns eben versuchen abzugrenzen, dass viele solcher Sachen immer noch nicht transparent gemacht werden. Und das ist vielleicht was, wo wir anders arbeiten als andere Leute. Wir haben in unseren Filmen immer so einen sehr starken Making-of-Aspekt mit drin. Wir zeigen gerne, wie kommen wir zu den Bildern, um das irgendwie für den Zuschauer transparent und spannend aber auch zu machen. Also die Leute finden das natürlich auch super interessant. Was macht der David da auf dem Feld und wie kriegt er seine Bilder und so. Aber zum Beispiel gibt es natürlich schon Berichte von Feldhamstern, Kurzdokus oder auch irgendwie längere Formate, in denen zum Beispiel immer wieder auch Feldhamster in ihrem Bau gezeigt werden. Und wir sprechen in unserer Doku davon, dass wir wahrscheinlich die Ersten sind, die tatsächlich in einem echten Feldhamsterbau Filmaufnahmen gemacht haben. Jetzt kann man sich als Zuschauer natürlich fragen, hä, ich habe doch aber irgendwie vor 5 Jahren diesen Film gesehen, wo der Feldhamster in seinem Bau seine Jungen kriegt und wie der da sein Getreide einlagert. Mhm. Und da kann man sich als Zuschauer natürlich immer fragen, wie sind diese Aufnahmen entstanden und wo ist eigentlich die Kamera in diesem Bild, wenn das ein ganz enger Bau mit seinen engen Gängen ist und warum ist dieser Bau so perfekt ausgeleuchtet in einem schönen warmen Licht? Und das sind eben genau diese Punkte, wo wir meiner Meinung nach heute immer noch ganz oft zu intransparent sind oder die Kollegen vielleicht zu intransparent sind und eben nicht zeigen, dass das Ganze in einem Studio nachgestellt ist, dass das keine wildlebenden Feldhamster sind, sondern Zuchttiere, die in eine Art Terrarium gesetzt werden, in einem perfekt ausgeleuchteten Bau, überall sind Kameras drumherum, die Tiere haben vielleicht Stress und zeigen in meinen Augen kein natürliches Verhalten, wenn die dort in einem Studiobau das machen, was das Drehbuch gerade vorgibt. Der Feldhamster kommt zu seiner Röhre rein, er kugelt sich zusammen, was auch immer. Und da wollen wir einen starken Gegenpol setzen und vielleicht mit einem bisschen rougheren Aufnahmen, aber dafür eben das wirkliche wilde Leben eines Feldhamsters zeigen.
Gut, jetzt muss man natürlich sagen, ist das Bewusstsein für diese Problematiken ist natürlich über die Jahre gewachsen. Und die Kolleginnen und Kollegen von früher, denen möchte ich auch nicht in Abrede stellen, dass die in bestem Interesse gehandelt haben, dass sie gesagt haben, ich möchte diese Tiere zeigen, um dafür ein Bewusstsein beim Zuschauer zu generieren. Ich möchte sie vielleicht auch im besten Licht zeigen und in den süßesten Positionen zeigen, um eine eine emotionale Bindung zum Zuschauer, zu dem Tier aufzubauen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man dann gesagt hat, dafür nehme ich halt in Kauf, dass dieses eine Tier jetzt einem gewissen Stress ausgesetzt wird. Aber ich, ich finde es natürlich heute, wenn man auch andere Möglichkeiten hat, ne, die Technik wird ja natürlich auch immer kleiner. Also wer hätte denn früher mit einer Kamera überhaupt in so einen Bau reinfilmen können? Das wäre ja allein von den Dimensionen gar nicht gegangen. Also auch da gibt es natürlich immer weitere technische Möglichkeiten. Du hast auch die Drohnen schon genannt. Du hast ja nicht nur, wenn wir beim Thema Drohnen sind, du hast ja nicht nur in Deutschland, sondern du hast ja in ganz vielen Ländern Feldhamster gedreht. Also in Österreich, in Frankreich, in Polen, in Ungarn. Mhm. Und da hast du unter anderem den letzten kommerziellen Hamsterjäger Europas gefunden. Ja. Und da habe ich gesehen, dass die eben auch Drohnen zur Jagd von Hamster einsetzen. Ja. Witzig, weil du setzt Drohnen ein, um auf den Schutz aufmerksam zu machen. Da werden die Drohnen eingesetzt zur Jagd. Wie kann ich mir denn vorstellen, wie kann man denn noch kommerziell Hamster jagen, wenn die eigentlich so gut wie vom Aussterben bedroht ist ja eigentlich zu wenig gesagt. Die sind, wie würde man denn korrekt sagen?
Ja, korrekt heißt es schon, sie sind vom Aussterben bedroht. Sie stehen gerade am Rand des Aussterbens.
Des Ausgelöschtwerdens.
Ja. Ja, das war ziemlich verrückt, dass wir den überhaupt erstmal ausfindig gemacht haben. Und wir sind auch mit dem, es hieß immer, in der Literatur heißt es immer, in Osteuropa sind die Bestände noch deutlich höher als hier bei uns in Mitteleuropa oder in Deutschland. Da gibt es noch sehr viele Feldhamster und mit dem Ansatz sind wir dort auch in die Recherche gegangen und wir haben eben von diesem Feldhamsterjäger gehört oder wir haben insgesamt gehört, es gibt theoretisch noch diese modernen Feldhamsterjäger, die zum einen die Felle verkaufen für den Pelzmarkt, aber zum anderen ganz klassisch Dienstleister, Schädlingsbekämpfer für Landwirte sind. Und so sind wir in die Recherche gegangen und wollten den halt treffen in einem Gebiet, wo es der Literatur nach noch sehr viele Feldhamster gab. Und wir waren in zwei darauffolgenden Jahren sozusagen in Ungarn und haben im ersten Jahr diesen Feldhamsterjäger getroffen. Und da war genau bei ihm gerade dieser Punkt angekommen, er kann das eben nicht mehr kommerziell machen. Er hat es bis zu diesem Zeitpunkt kommerziell gemacht. Und dann gab es aber einen ganz drastischen Bestandseinbruch in Ungarn, dass dort so eine Art Point of No Return, so ein Kipppunkt erreicht wurde, dass die Bestände komplett zusammengebrochen sind und die eigentlich vormals noch guten Zahlen überhaupt nicht mehr erreicht wurden. Und er sozusagen einfach, ja, er hatte nichts mehr, was er jagen konnte. Es gab einfach keine Feldhamster mehr, die er beseitigen konnte. Insofern war das so ein Schlüsselmoment, zum einen für Ungarn, für ihn als Person natürlich auch, weil die Art dort tatsächlich dann auch eben ganz akut vom Aussterben bedroht war. Und es war schon so ein bisschen skurril. Wir kamen aus Deutschland, wir haben hier super viel kartiert, eben wir haben diese Drohnenkartierung etabliert, die zu dem Zeitpunkt auch, was Feldhamsterkartierung noch relativ neu war, auch was jetzt irgendwie Schutzprojekte angeht, die laufen alle noch über die Felder. Und auf einmal packen die da halt die neuesten Drohnen aus und fangen an, genauso wie wir, nach Feldhamsterbauen zu suchen. Scannen da die ganzen Felder ab und gehen dann zu den Bauern und stecken dann da ihre mechanischen Fallen rein, wo die Tiere dann stranguliert werden, wenn sie aus ihrem Bau rauskommen wollen. Und das war schon hart natürlich zu sehen für uns als Feldhamsterfreunde, als jemand, der diese Tierart sehr schätzt und dem auch dieses Ökosystem sehr wichtig ist, aber es hat halt einfach eine total neue Perspektive auf dieses Thema gegeben und hat einfach nochmal so deutlich gemacht, wie drastisch tatsächlich auch das Aussterben jetzt inzwischen in Osteuropa ist, wenn Leute, die davon gelebt haben, das plötzlich nicht mehr machen können, weil es einfach keine Tiere mehr gibt.
An der Stelle würde mich mal interessieren, das ist jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber mir trotzdem wichtig, weil wir ja auch ein Podcast über Gesundheit und Bewusstsein hier sind. Natürlich Natur ein ganz, ganz wichtiger Teil des Podcasts ist. Aber wie stelle ich mir das jetzt vor, wenn du als Filmemacher und als jemand, der sich so intensiv mit diesem Tier auseinandersetzt, du hast schon von der einseitigen Beziehungsaufnahme gesprochen, du hast verschiedene Tiere mit verschiedenen Charakteren kennengelernt. Da entsteht ja wirklich eine emotionale Bindung zu dieser Tierart, symbolisch für die Natur, sagen wir mal. Und dann siehst du sowas und du siehst vielleicht Bilder, wie diese Tiere dann in die Falle gehen, wie die dann sterben, wie die ausgerottet werden. Wie gehst du psychologisch damit um? Was gibt dir da Kraft? Wie ziehst du dich da selbst raus, um da nicht auch in so eine Verzweiflungsfalle reinzurennen?
Boah, ganz schwierig. Für mich sind so kraftbringende Momente die Momente, wo ich die Tiere dann wieder natürlich lebend beobachten kann. Das gibt mir so ein absolutes Gefühl von Glück, von Adrenalin, von Begeisterung, dass ich so ein, wie durch so ein Fenster einen Blick in eine andere Welt bekommen kann, dass ich sehen kann, wie leben diese Feldhamster, wie interagieren die, was machen die. Das gibt mir, da habe ich so eine Begeisterung, das gibt mir so viel zurück, wenn ich Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum einfach sehen kann, wie sie dort ihrem Tagesgeschäft nachgehen, dass das ganz viel von diesen negativen Aspekten, die das natürlich mit sich bringt, wieder aufwiegen kann. Und es sind kleine Erfolge, die man sich setzen muss und die man dann feiern muss, wenn die Arbeit tatsächlich irgendwie Gutes bewirken kann. Wenn man irgendwie, wir hatten in unserem letzten Film, da ging es um Wälder und Wälder, die aus der Nutzung genommen wurden und wieder Wildnis sein dürfen, wo Tiere sich komplett entwickeln dürfen, wie das die Natur vorgesehen hat, wo Ökosysteme sich wieder entwickeln können. Und da hatten wir eine Veranstaltung gehabt, wir haben den Film gezeigt, wir hatten dann tolle Gespräche mit den Menschen und die Bürgermeisterin von dem Ort war mit im Publikum und die hat daraufhin den Film zum Anlass genommen, hat gesagt, okay, wir nehmen auch 5% unseres Waldes, der zur Gemeinde gehört, stellen den auch sofort unter Totalschutz, richten hier ein Bewirtschaftungsverbot ein, wir machen eine jagdfreie Zone, wir richten Habitatbäume ein. Das sind dann die Erfolge, an die man feiern muss, auch wenn es kleine Erfolge sind, die aber irgendwie Kraft geben und so ein Stück weit vielleicht trotzdem diese Negativität so ein bisschen aufwiegen können. Aber nichtsdestotrotz, klar, man sieht schon sehr viel traurige Sachen und es macht einfach sehr betroffen, wenn man halt weiß, man filmt hier Tiere, die man vielleicht als letzter Filmemacher weltweit in dieser Art und Weise nochmal dokumentiert hat und ein letztes Zeitdokument, könnte man sagen, dieser Tierart aus dem freien Feld geschaffen hat, dann macht es schon sehr betroffen.
Ja, und es ist unglaublich, ne? Man hört es jetzt vielleicht in diesem Podcast, man guckt sich vielleicht den Film an, man liest mal einen Artikel drüber, aber dann geht für die meisten Menschen der Alltag einfach weiter. Und für die Welt scheinbar, die dreht sich irgendwie weiter, aber man hat nicht das Gefühl, dass sie sich, was dieses Thema, was die Thema Erhaltung von Biodiversität, was das Thema Nachhaltigkeit, was einfach, ich sag's nochmal an dieser Stelle ganz klar, die absolute fucking Basis auch für uns Menschen ist. Wir sind Teil dieser Natur. Und deswegen verstehe ich an so vielen Stellen einfach nicht, wie man den wichtigsten Teil, das absolute Fundament von all dem, was vielleicht obendrauf passiert, wie man das komplett ignorieren kann und immer weiter in eine Richtung fährt und denkt, naja, wird schon irgendwie nicht so schlimm werden. Mittlerweile sehen wir es ja, macht den Podcast ja jetzt schon einige Jahre, es wird von Jahr zu Jahr an ganz vielen Bereichen immer schlimmer. Aber du hast doch gesagt, es gibt auch kleine Lichtpunkte, es gibt auch gute Strömungen, es gibt auch Bestrebungen. Und daran versuche ich mich dann auch immer wieder zu erinnern. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, damit man auch einfach positiv weiterarbeitet. Und du hast ja jetzt schon einige Filme gemacht. Viele Filme von dir kann man auch unter anderem als DVD in deinem Shop auf deiner Webseite kaufen mit Die letzten Feldhamster. Hast du aber was ganz Besonderes gemacht. Du hast einfach den kompletten Film frei auf YouTube gestellt. Ja. Was war das für eine Entscheidung?
Boah, das war ein ganz schwieriger Prozess, weil natürlich kann man sich auch vorstellen, wir haben 4 Jahre an dem Projekt gearbeitet, dass das ganz schön viel Geld verschlingt und auch finanziell und kräftemäßig eine echt große Anstrengung war, dieses Projekt so hinzubekommen, wie es jetzt ist. Und wir hatten als der Film jetzt fertig war, viele Gespräche geführt mit Kinoverleihern, mit Filmverleihern, das Ganze irgendwie auf diverse Streaming-Plattformen zu bringen. Also vielleicht zum Hintergrund, sonst produzieren wir eher für Streaming-Plattformen, für eine Veröffentlichung zum Beispiel auf Amazon oder was es da noch so gibt, und haben dort auch wieder diese Gespräche geführt, und der ganze Film ist eigentlich von seiner Machart her ein Kinofilm. Es zeigt die Länge, verschiedene stilistische Elemente, ist das Ganze als Kinofilm gedreht und geplant worden. Und dann hieß es aber, naja, ja, können wir gerne machen, aber dann brauchen wir irgendwie noch ein Jahr Vorlauf, und dann könnten wir irgendwie frühestens nächstes Jahr im Oktober vielleicht irgendwie eine Premiere machen, und dann machen wir aber erstmal die Kinoauswertung, die läuft dann eine ganze Weile, dann packen wir es erstmal auf eine Bezahlplattform, wo die Leute erstmal Geld dafür ausgeben müssen, um den Film zu sehen. Und dann vielleicht irgendwie in 5 Jahren oder so können wir drüber nachdenken, ob der Film irgendwie kostenlos für die Allgemeinheit zur Verfügung steht, um den auf YouTube oder sonst wo zu gucken. Und da war bei uns der Punkt, wo wir gesagt haben, na okay, wartet mal, wir reden hier über eine Tierart, die 2030 vielleicht ausgestorben sein könnte. Und wir reden darüber, dass wir mit diesem Film irgendwas bewirken wollen. Wir wollen die Leute nochmal wachrütteln. Wir wollen vielleicht irgendwie Landwirte erreichen, Politiker erreichen, Entscheidungsträger in den Gemeinden erreichen. Wenn der Feldhamster dann schon ausgestorben ist, dann ist es irgendwie schön, den Film zu sehen, und dann ist man noch ein Stück trauriger. Oh, wir hätten da irgendwas machen können und verändern können, aber dann wäre es zu spät gewesen. Und deswegen haben wir uns schweren Herzens aus finanzieller Sicht dafür entschieden, das Ganze kostenlos auf YouTube bereitzustellen, um eben eine möglichst breite Zuschauerschaft zu erreichen, möglichst viele Menschen niederschwellig zu erreichen, wo man eben erstmal kein Geld ausgeben muss, um den Film zu schauen und sich erstmal über das Thema überhaupt informieren kann, wo man einfach die Schönheit der Natur erleben kann, ohne dass man erstmal dafür irgendwie Geld bezahlen muss, und wir unser Anliegen präsentieren können. Und ist ein sehr ungewöhnlicher Weg, wo uns auch die Entscheidung nicht sehr einfach gemacht haben, aber wir denken, es ist der richtige Weg, um dem Thema möglichst große Aufmerksamkeit zu geben.
Finde ich ein ganz, ganz toller Schritt. Ich werde natürlich unter anderem deine Webseite und den Film auf YouTube verlinken in den Shownotes von dieser Folge. Aufruf an die Hörerinnen und Hörer von der Heldenstunde: Wenn ihr den Film seht auf YouTube, bitte teilt den mal über YouTube, teilt den über WhatsApp, toll, ja. Teilt den über Instagram, macht ein bisschen Werbung dafür, damit möglichst viele Leute für das Thema sensibilisiert werden. Und du hast ja da bewusst auf Einnahmen verzichtet. Ich habe schon gesagt, man kann Filme bei dir im Shop kaufen. Dann hast du gesagt, ihr produziert vor allen Dingen auch auf Streaming-Plattformen. Wie darf ich mir das denn finanziell vorstellen? Also ich habe ja jetzt mal letztes Jahr mal so einen Song auf Spotify gestellt. Ich kann schon mal sagen, dass ich davon nicht reich geworden bin. Wie ist das? Also hat man da nennenswerte Einnahmen, oder machst du noch andere Sachen nebenher, um da finanziell, oder kann man davon schon auch leben und, ich meine, teures Equipment kaufen und so weiter? Ja. Wie sieht denn das aus?
Also grundsätzlich leben wir von unseren Filmen, also wir sind kleines Filmproduktionsunternehmen.
Wenn du sagst wir, dann meinst du du und Heide Moldenhauer, ne? Die auch Recherche macht, mitproduziert.
Ganz genau, Heide Moldenhauer leitet bei uns die Redaktion und ist Producerin bei uns. Und wir haben zusammen die Wild Whiskers Media GbR, also das ist unser Filmproduktionsunternehmen. Und wir vertreiben sozusagen unter der Marke David Cibula Naturfilme unsere Eigenproduktion. Und wir leben davon. Grundsätzlich wären wir gerade nicht reich damit. Schon gar nicht, wenn man eben die Entscheidung trifft, das Ganze kostenlos auf YouTube bereitzustellen. Aber wir finanzieren die Filme sehr breit, zum einen Teil über Filmförderung, was in Deutschland relativ normal ist. Also es gibt kaum einen Kinofilm, ich wüsste nicht, dass es Kinofilme gibt, die nicht mit Filmförderung produziert wurden. Das ist also ein ganz wichtiger Baustein, wenn es darum geht, wie kann ich so einen Film finanzieren und überhaupt produzieren. Wir haben für den Film eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, wo die Leute uns im Vorfeld sozusagen einen Vertrauensvorschuss gegeben haben und gesagt haben, hey, wir finden das Projekt so cool, wir würden das gern finanziell auch mit unterstützen. Und wir machen jetzt im Nachhinein so, dass wir sagen, ihr könnt euch gerne eine Art freiwillige Eintrittskarte oder einfach einen Support da lassen in Form von einer kleinen finanziellen Zuwendung, wenn euch das Projekt gefallen hat. Und damit geben wir es sozusagen freiwillig wieder zurück an die Menschen, derjenige, der es sich leisten kann, der gibt vielleicht ein bisschen mehr und gleicht damit aus, dass jemand anders, der es sich im Moment nicht leisten kann, sozusagen nichts dazu gibt. Und so kommt man irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner, wo das gesellschaftlich vielleicht dann wieder so ein bisschen fairer abläuft und trotzdem jeder am Ende den Film gucken kann und ja, wir vielleicht nicht ganz leer ausgehen. Und wir kriegen natürlich, hast du gesagt, von den Plattformen eine Beteiligung an Streaming-Einnahmen, die unterschiedlich hoch ausfällt, je nach Plattform. Gibt es auch unterschiedliche Modelle. Wir sind zum Beispiel bei einem Streamer, Cosmic Cine TV. Die haben ein faires Vergütungsmodell, was ziemlich cool ist, was heutzutage auch echt selten ist. Und genau, so setzt sich das sozusagen aus verschiedensten Finanzierungsquellen dann am Ende zusammen, dass wir irgendwie davon auch unsere Miete bezahlen können.
Und natürlich kann man euch weiterhin unterstützen, ne? Support-Links und sowas sind dann auch beim Film und auf
eurer Genau, das Webseite findet man dann alles unterm Film.
Ja, sehr schön. Letzte Frage, lieber David. Was war denn die lustigste Szene oder die kurioseste oder die denkwürdigste mit den Feldhamstern? Ist dir da was Besonderes in Erinnerung?
Boah, da gibt es natürlich viele. Als erstes fällt mir unsere krasse Kasachstan-Expedition ein. Das hatten wir jetzt noch gar nicht angerissen. Wir waren 30 Tage in den weiten Steppen Kasachstans auf der Suche nach Feldhamstern, weil es immer dieses Gerücht gab, es gibt noch Feldhamster in ihrem ursprünglichen Steppenlebensraum. Die sind ja eigentlich aus der Steppe in die Agrarlandschaft erst eingewandert, weil dort einfach der Tisch reicher gedeckt war. Aber es gab immer dieses Gerücht, es gibt noch Feldhamster irgendwo in den kargen Steppen in Russland und Kasachstan.
Stimmt, das Land habe ich vorhin gar nicht als Drehort genannt. Kasachstan, ja. Auch nicht schlecht, ja.
Und da haben wir gesagt, boah, wir probieren das jetzt. Wir machen eine Expedition und suchen dort tatsächlich die Feldhamster, ob es die dort noch gibt oder nicht. Und das war eine ziemlich kräftezehrende, abenteuerliche, aufregende Expedition, wo wir mitten im Nirgendwo, also wirklich weit, weit abseits von jeglichen Häusern, Straßen, Menschen, mitten in der Steppe waren und genau unsere Kartierungsarbeit gemacht haben und versucht haben, Feldhamster zu finden. Und das war natürlich so die emotional, glaube ich, der größte Moment, wo wir nach 2 Wochen der Suche mitten im Nirgendwo auf unsere Wildkamera geguckt haben und wir haben dann die erste Aufnahme weltweit von einem Feldhamster in den Steppen Kasachstans gehabt. Das war echt unbeschreiblich, das Gefühl, so viel Glück und Freude und das war so ein Moment, wo man genau wusste, warum man all diese Entbehrung auf sich nimmt. Und das ist, glaube ich, so einer der denkwürdigsten Momente gewesen während dieser Dreharbeiten.
Ich sehe den David ja gerade auch über Video und er strahlt gerade. Das ist richtig schön. Die Liebe geben wir weiter, die Liebe geben wir raus und wir hoffen, wir konnten ein bisschen Liebe für die Feldhamster in euch erzeugen. Guckt euch den Film an von David, supportet das Projekt, teilt es, dass es viele Menschen erreichen. Vielleicht geht ihr auch ins Gespräch mit Landwirtinnen, mit Landwirten, die ihr kennt, mit Lokalpolitikern, mit Bürgermeisterinnen, mit Bürgermeistern. Immer drüber sprechen, immer darauf aufmerksam machen. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. David, vielen Dank für deine Zeit, für diesen tollen Einblick in die Welt der Feldhamster. Und ey, wenn ich einen Wunsch haben dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht in 5 Jahren, sollte es da meinen Podcast noch geben, mal wieder sprechen. Und wir hätten dann die Möglichkeit zu sagen, ey, da gab es wirklich eine Wende, da gab es wirklich, cool. Die Population hat sich wieder stabilisiert und wir haben da und da Gebiete, da sieht es wieder richtig gut aus. Oh, da kriege ich gerade Gänsehaut, wenn ich dran denke, das wäre schön, wenn das passieren würde. Das wünsche ich uns beiden an der Stelle einfach mal. Ja,
das wäre richtig schön.
Vielen lieben Dank für den Austausch, liebe Grüße an die Heide und viel Erfolg weiterhin für eure Projekte.
Vielen, vielen Dank und hab du vielen Dank für deine Zeit.
Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut.
Oh ja, das war richtig emotional zum Schluss. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr schönes sehr schönes Gespräch. Vielen Dank.
Ja, damit. Ich fand's auch richtig gut, oder?
Gut, dass du die Idee gehabt hast. Siehst du, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Manchmal sind die Sachen so naheliegend, dass man sie einfach nicht sieht. Auch gerade, wo ich das noch geteilt habe auf Instagram, glaubst du, ich wäre da mal auf die Idee gekommen.
Ja, aber da sind wir dann auch erst auf die Idee gekommen, hey, wir könnten doch den Alex eigentlich mal fragen, ob das passend wäre.
Aber ich hätte ja auch auf die Idee kommen können, zu sagen, okay, ich kenne ja den Filmemacher ganz gut, man könnte ja auch mal über die Feldhamster sprechen. Also manchmal, weiß ich nicht, steht man auf der Leitung. Ja, vielleicht können wir noch da auch wieder einen ganz kleinen Schritt in eine gute Richtung machen. Ja,
ich merke immer, dass ich da sehr versucht bin, sehr negativ zu sein, und ich hatte am Anfang so ein bisschen das Gefühl, du willst da gerne die Positivität irgendwie nochmal rausholen, und ich tue mich bei dem Thema halt gerade sehr schwer, weil ich das echt nicht sehe, also da irgendwie zu sagen, ja, und es geht vielleicht in die richtige Richtung, wir haben auf EU-Ebene vielleicht irgendwie die Punkte, wo es, ich sehe es halt, also bei dem Thema, ich sehe es nicht. Ich würde es mir total wünschen, genau was du jetzt gesagt hast, in 5 Jahren sitzen wir hier und es gab die große Agrarwende, aber ich glaube, wenn man realistisch ist, sitzen wir in 5 Jahren da und es gibt keine Feldhamster mehr. Und das ist halt echt so, wo ich immer gucken muss, dass ich nicht zu negativ bin, weil man den Leuten ja auch irgendwie Hoffnung geben will und den Leuten irgendwie nicht die Hoffnung nehmen will, auch was zu machen und zu sensibilisieren und aktiv zu werden, und irgendwie so ein schwieriger Grat immer für mich.
Total, total. Geht mir nicht anders. Wir brauchen aber halt einfach diese positiven Vibes zwischendurch eben auch, um Kraft zu tanken, auch einfach weiterzumachen. Ich erinnere mich ganz relativ am Anfang von der Heldenstunde hatte ich ein langes Interview mit Andreas Kieling, den du ja auch gut kennst. Und der hat damals in sehr ernüchternden Ton so ein dunkles Zukunftsszenario beschrieben, was mich wirklich auch total runterzog, weil bis zu dem Zeitpunkt hatte ich noch irgendwie so Illusionen, es wird schon irgendwie wieder. Und er hat gesagt, nee, das wird nicht. Die werden alles ausräubern, die werden alles platt machen, bis nichts mehr geht, bis das Wasser bis zum Hals steht, dann werden sie Maßnahmen ergreifen und dann ist es wahrscheinlich zu spät. Das war so, ich weiß jetzt nicht mehr so genau der Wortlaut, aber das ist so das, was bei mir hängen geblieben ist. Und dann, und vielleicht hat er ja recht, aber ich kann psychisch nicht mit dieser Zukunftsversion weiterleben. Das geht nicht. Ich brauche eine andere Version in meinem Kopf.
Ich glaube, ich hatte lustigerweise genau das gleiche Gespräch mit ihm auch damals gehabt. Und damals war ich ja noch idealistischer, als ich es heute bin. Und damals war ich noch irgendwie bei Sea Shepherd und das so noch so richtig aktivistisch auch. Und mich hat es genauso zurückgelassen. Und ich habe mich dann gefragt, aber warum macht er da noch das, was er macht? Und wenn er irgendwie gar nicht mehr denkt, dass es was verändern kann. Und am Ende ist es aber auch die Frage, die ich mir halt immer wieder stelle, wenn ich eh glaube, der Feldhamster wird aussterben, warum mache ich dann diesen Feldhamster-Film? Mich würde halt interessieren, was da die Perspektive ist. Also, wenn er sagt, das ist das, wo wir hinsteuern, was hält ihm dann trotzdem noch am Machen und am trotzdem Gutes tun, weil am Ende ist es, also arbeitet er ja genauso für die Natur wie die anderen auch. Und
ich glaube, es ist einfach seine Berufung, Tier- und Naturfilme zu machen, in was für einem Rahmen auch immer es noch geht, das zu machen, das ist seine Mission. Ja, aber ich brauche halt, und das ist auch das Gefühl, was ich vermitteln will, ich hab immer zu den Anspruch hinten raus noch mal so ein Turn, der so ein bisschen Wind in die Segel gibt, damit wir einfach weitermachen. Weil aufgeben ist aus meiner Sicht ja auch keine Option. Ja, warum auch? Läufst du eigentlich noch? Weil das, was wir hier gerade noch besprechen.
Nee, ich laufe nicht mehr.
Ach, schade, fand ich auch super spannend noch mal. Das hätte ich gerade 1:1 hinten dran geschnitten. Aber wenn er nicht mehr läuft, läuft er nicht mehr. Nee. Ja. Wobei doch, ich kann es hier von Riverside vielleicht nehmen. Und
genau, du läufst noch,
ja. Stimmt, da mit etwas schlechterer Qualität finde ich auch gerade noch mal spannend, diese Gedanken. Weil ich glaube auch, du hast schon Sea Shepherd gesagt, es gibt ja auch Umweltaktivistinnen und Aktivisten, die Suizid begehen, weil sie es nicht mehr ertragen, das, was sie sehen. und für das, was sie kämpfen, und sehen den Rest der Welt, wo ein ganz großer Teil der Welt, dem ist es einfach scheißegal, und ein anderer großer Teil der Welt arbeitet dagegen.
Ja.
Und das ist also psychologisch wirklich schwer zu ertragen, wenn du da nicht sehr, sehr ausgewogen bist und wenn du da nicht irgendwie auch so ein paar Strohhalme hast oder im Falle des Feldhamsters ein paar Weizenhalme, an denen du dich festhalten kannst, dann sieht es halt echt nicht gut aus. Ja.
Und das begegnet mir auch bei meiner Arbeit sowohl im Kleinen als auch im Großen. Also klar, man hat immer diesen großen Blick dann da drauf, vielleicht wird der Feldhamster aussterben oder nicht, aber selbst wenn ich irgendwie hier vor der Haustür bin und ich gehe raus zum Film von Dachsen und ich gehe zu meinem Dachsbau, wo ich einfach gerne abends mal bin und die Tiere beobachte und dort filme, und auf dem Weg dorthin begegne ich dem Jäger, der mir jetzt erzählt, ja, ich bin jetzt hier irgendwie 3 Waldstücke weiter und gehe jetzt auf die Jagd, dann ist das schon dieser Clash, den man erlebt. Ich bin hier, um die Tiere zu filmen und zu genießen, was Natur ist, und auf der anderen Seite hat man irgendwie den Menschen, der gerade aktiv daran arbeitet, genau diese Tiere, die ich eigentlich filmen will, zu töten. Und schon da entsteht bei mir der Konflikt von, eigentlich gibt es diese total schöne Seite des Berufs und des Beobachtens und von dem, was man macht. Und auf der anderen Seite hat man aber immer wieder auch diese Negativität, die da reinkommt, wo irgendwie komplett destruktiv dagegen gearbeitet wird und gegen das, was man da irgendwie versucht zu erreichen und so. Und das ist irgendwie, boah, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man sich da nicht selber irgendwie genau solche schönen, wie ich vorhin gesagt hatte, so schöne Momente irgendwie selber setzt oder so kleine Erfolge setzt, dann würde man da, glaube ich, echt irgendwie zugrunde dran gehen.
Also bist du einverstanden, wenn ich die 5 Minuten noch mit hinten dran nehme?
Weil ja, kannst du gerne machen. Ja.
Auch irgendwie, weil ich glaube, dass viele Menschen, also ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen, die da auch so für brennen und diese Verbindung haben und gerne was, dass die alle strugglen, dass wie auch nicht in dieser Welt, wie auch nicht, wie willst du da nicht strugglen, wenn du das aus dieser Perspektive betrachtest und deine Mitmenschen dann beobachtest und diese Gleichgültigkeit bis hin zu Gegenarbeiten. Das ist nicht einfach. Deswegen dürfen wir uns da immer mal wieder selbst ein bisschen stärken und gegenseitig auf die Schultern klopfen und sagen, ey, gut, dass du diese Arbeit machst. David, gut, dass du diese Arbeit machst. Danke. Liebe Grüße an deine Mitproduzentin. Und ja, ich habe es vorhin schon gesagt, ich wünsche euch von Herzen alles Gute und viel Erfolg für eure weiteren Projekte. Und vor allen Dingen, ey, wer weiß, vielleicht sprechen wir in 5 Jahren und es hat sich irgendwas
zu Positivem
gewendet. Ja.